Guten Morgen, ihr Lieben. Es gibt Geschwister oder es gibt Menschen, muss ich sagen, die denken, sie seien gläubig, die denken, sie seien Christen und sie haben dich vielleicht sogar christlich taufen lassen und trotzdem stellen sie im Verlauf ihres Lebens fest, dass sie gar keine Christen sind. Sprich, dass sie das Evangelium, das Gott aus Liebe seinen menschgewordenen Sohn ans Kreuz von Golgatha gegeben hat, um für deine und meine Schuld zu sühnen, damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung und ewiges Leben habe, dass sie dieses Evangelium tatsächlich gar nicht verstanden bzw. angenommen haben. Aber das ist nicht das Thema heute Morgen. Denn es gibt auch Menschen, die sind wirklich wiedergeboren, so wie es die Schrift sagt. Die sind von Neuem geboren. Die haben neues Leben. Sie haben das Evangelium verstanden, sie haben es auch im Herzen wirklich angenommen, aber sie kämpfen oft mit Frieden in ihrem Herzen. Sie haben irgendwie oft keinen Frieden in der Nachfolge. Sie zweifeln häufig, sie zweifeln vielleicht sogar an ihrer eigenen Erlösung und sie zweifeln daran, dass sie den Wohlgefallen Gottes haben. Ja, sie verstehen, Christus ist für mich gestorben, Christus hat meine Schuld bezahlt. Aber wie ist das jetzt, heute, in dem Moment? Habe ich Gottes Wohlgefallen? Ist er mir wohlgesonnen? Und es gibt Geschwister, wahrscheinlich auch unter uns, die ganz große Nöte damit haben, immer wieder, ja, wenn er mich wirklich kennen würde, was er ja tut, wenn er wirklich wüsste, was alles so durch meinen Kopf, durch mein Herz läuft, was er ja tut, kann er mich dann wirklich lieben? Kann er dann wirklich gütig über mich sein? Habe ich seine Güte? Ja, du nennst dich Christ, du hast das Evangelium angenommen, verstanden, aber erlebst Gott immer noch als distanzierten Gott, der schwer zufriedenzustellen ist. Oder du kämpfst vielleicht, und das ist auch nicht außergewöhnlich, mit den gleichen Sünden in deinem Leben wieder und wieder und wieder. Und irgendwann mal fragst du dich, kann Gott mir jetzt überhaupt noch vergeben? Kann er mir noch gütig sein? Kann er mir noch wohlgesonnen sein? Wird er nicht langsam müde, wenn ich ihn immer wieder um Vergebung bitte, teilweise sogar in den gleichen Dingen? Oder es gibt auch Geschwister, ich rede bewusst von Gläubigen, von Christen, die zweifeln so stark, dass sie Zweifel haben an ihrer Wiedergeburt und kommen in allergrößte Nöte. Ja. Wie kann Gott sich über mein Leben freuen, fragst du dich. Häufig, irgendwie, habe ich sein Wohlgefallen verloren. Man kann es auch anders ausdrücken. Es gibt Geschwister, die haben das Evangelium verstanden, die verstehen, wie man gerettet wird, aber sie verstehen nicht, also wie man die Gunst Gottes bekommt, aber sie verstehen nicht, wie man in dieser Gunst Gottes auch bleiben kann. Und ja, nicht selten gibt es dann auch diese Fälle, dass ein Übergabegebet, so nennen wir das ja, gesprochen wird, aber dass diese Geschwister wieder und wieder ein Übergabegebet sprechen. Also sie versuchen mit einer, streng genommen, mit einer neuen Bekehrung das gut zu machen, was gar nicht mit einer neuen Bekehrung gut zu machen ist, weil das ein einmaliger Akt ist. Aber das ist auch nicht unser Thema, das wäre ein Thema von Hebräer 6. Es gibt einfach, und das müssen wir verstehen, ja, vielleicht fühlst du dich noch gar nicht angesprochen, aber manche fühlen sich hoffentlich schon angesprochen. Es gibt auch sehr Sensible unter uns, die genau wissen, Gott richtet nicht nur meine Taten, Gott richtet ja schon die Gedanken meines Herzens. Denkt an die Bergpredigt, ja, wo der Herr Jesus ganz klar macht, ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht und sie zu begehren, schon Ehebruch begangen hat in seinem Herzen. Es ist nicht so, dass du dir die Gunst Gottes verdienen willst, das verstehst du. Du hast wohl verstanden, dass du durch das Blut Jesu Christi diese Gunst Gottes bekommen hast. Aber du leidest unter dieser Last, in dieser Gunst Gottes irgendwie bleiben zu müssen. Nicht wenige von uns sind versucht zu glauben, dass Gott uns begnadigt und wir im Evangelium diese Gunst bekommen haben. Aber dann glauben wir, dass wir vielleicht durch das Befolgen von Geboten irgendwie diese Gunst Gottes auch erhalten müssen. Wenn dich diese Einleitung angesprochen hat, dann darf ich, ohne den Mund zu voll zu nehmen, dir sagen, dass dieser Text heute Morgen, ja, nicht die Predigt, sondern ja, der Text, ja, die Predigt soll eigentlich Diener des Textes sein, des Wortes Gottes sein, aber dann ist dieser Text heute Morgen genau für dich. Bitte schlagt Römer Kapitel 5 auf. Paulus schreibt an die Römer in Römer 5, Vers 1 folgende Worte. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Herrlichkeit Gottes. Wir beten gleich noch, aber ich will euch sagen, eine große Herausforderung für jeden Prediger ist, ich habe die Gelegenheit, mich tagelang, stundenlang, tagelang, vielleicht sogar wochenlang mit einem Text auseinanderzusetzen. Und ihr werdet jetzt einfach so mit einem Vers oder mit zwei Versen konfrontiert. Das ist natürlich eine Riesendiskrepanz und das ist im Grunde genommen die Hauptaufgabe des Predigers, dass er diese Brücke schließt. Ja, dass wir in ein gutes Verständnis von dem eingeführt werden, was Paulus hier sagt. Ich habe euch nichts zu sagen, ich habe auch keine Autorität, ja, aber wenn Gott das sagt, durch die Feder von Paulus, dann hat es Autorität. Also ein Problem ist, ich durfte lange Zeit über diesen Text brüten. Ihr habt es jetzt zum ersten Mal vielleicht über lange Zeit gerade gelesen. Und das zweite Problem, was sich auch noch für uns, für mich heute Morgen stellt, wir springen gerade auf einen fahrenden Zug auf. Wir sind ja nicht im Kapitel 1, Vers 1, wir sind im Kapitel 5. Und wer den Römerbrief ein wenig kennt, der weiß, Paulus ist sowieso sehr strukturiert, sehr logisch, sehr aufbauend. Und jetzt sind wir hier im Kapitel 5 und er hat vorher schon Kapitel 1, 2, 3 und 4 diskutiert. Und das heißt, wir können die Wucht, diese Gewalt dieser Worte in Römer 5, die können wir nicht ansatzweise fassen, wenn wir einfach mitten im Film anfangen. Ja, das ist so, als wenn du ein Buch aufschlägst und nimmst einfach mal Kapitel 5. Und ja, Kapitel 1 bis 4, ja, das skippen wir. Das funktioniert vielleicht bei manchen Romanen so. Ja, da weißt du eh schon, wo es anfängt und wie es ausgeht. Ja, bei Rosamunde Pilcher geht das. Aber das geht nicht bei einem Sachbuch und das geht noch weniger beim Wort Gottes und noch weniger bei Paulus. Ja, wenn es noch eine Erzählung wäre aus dem Alten Testament, da können wir tatsächlich mal ja, aus den ersten fünf Büchern Mose oder aus den Geschichtsbüchern mal einen Abschnitt rausnehmen. Aber der Römerbrief, das sage ich euch am Anfang und das sage ich euch nochmal zum Ende, das ist so eine stringente, logische, aufeinander aufbauende Argumentationskette, da können wir nicht einfach mittendrin anfangen. Und deswegen habt Geduld mit mir, wir werden als erstes mal einen Schnelldurchlauf durch Kapitel 1, 2, 3 und 4 machen, um dann den Zirkel bei Kapitel 5 einzustechen. Und weil das so eine große Herausforderung ist, müssen wir am Anfang beten. Wir dürfen dazu sitzen bleiben und bitten um die Gnade des Herrn. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du geredet hast, vollumfänglich, Herr. Danke, dass wir alles wissen dürfen, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, was wirklich dir wohlgefällig ist und was auch, wie es Paulus hier sagt, in diesem Frieden Gottes gelebt werden kann, den wir jetzt als deine Kinder haben dürfen. Herr, wir bitten dich so um Hilfe, dass für mich, dass du mir hilfst, wirklich das zu sagen, was in diesen beiden Versen ja durch deinen Geist, durch dich verborgen wurde, gelegt wurde. Aber wir bitten dich auch für uns als Gemeinde immer wieder, dass wir nicht nur Hörer, sondern Versteher und dann auch ja, bußfertige Geschwister sind, die ihren Sinn an deinem Wort ausrichten, die ihren Sinn erneuern lassen und dass wir dann auch Täter deines Wortes sind. Das heißt, dass wir unser Leben wirklich praktisch auf deinem Wort ausrichten. Herr, schenk Gnade dazu zum Reden und zum Hören. Amen. Der Römerbrief ist eine stringente Argumentationskette, das heißt Kapitel 5 steht auf dem Fundament von Kapitel 1, 2, 3 und 4. Im Kapitel 1 beginnt Paulus seine Argumentation und er sagt, dass alle Menschen Sünder sind. Und wir sind nicht nur Sünder, weil wir noch einer Frau hinterher schauen oder weil wir Dinge begehren oder weil wir hier und da ein bisschen übertreiben oder nicht so lieben, wie wir lieben sollten. Wir sind allesamt Sünder, weil wir eigentlich ein Leben ohne Gott leben wollen. Wir wollen eigentlich für uns selber leben. Eigentlich das schönste Leben, was wir uns vorstellen können, Daniel, du und ich und Louis und alle anderen, ist, wenn der Daniel so richtig groß rauskommen würde. Ja, das ist das größte Problem. Deswegen haben wir auch so viel Angst vor Menschen. Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Ja, weil wenn die wirklich wüssten, wer ich bin, ja, dann komme ich nicht mehr groß raus. Das ist die Ursünde. Gottes Nebenbuhler sein zu wollen, auf seinem Podest stehen zu wollen, die Herrlichkeit, die eigentlich Gott gebührt, für sich selbst in Anspruch nehmen wollen. Ihr Lieben, da sind wir alle im gleichen Topf. Alle. Ausnahmslos. Ja, wir sind alle Nebenbuhler Gottes. Das klärt Paulus gleich im Kapitel 1. Und im Kapitel 2 sagt er, und wir sind alle ohne Entschuldigung. Da ist keiner, der irgendetwas bringen kann. Da ist keiner, der vor Gott irgendwie wohlgefällig sein kann. Und dieser Brief ist es ist ein Brief an Gläubige und es sind gemischte Gläubige. Das heißt, da gab es Judenchristen und da gab es Heidenchristen oder nichtjüdische Christen. Ja. Und Paulus klärt dann im Kapitel 2, das ist ganz egal, wo du herkommst. Ob du ein Nichtjude bist, bist du ohne Entschuldigung. Du bist Sünder und ermangelst des Ruhmes, der Herrlichkeit, sagt er dann im Kapitel 3, die du eigentlich vor Gott haben solltest. Und wenn du Jude sein solltest, wenn du ja der Abstammung nach Jude bist, das heißt, du hast die Propheten, du hast das Wort, du hast die Bündnisse, du hast die Opfer, dann hilft es dir auch nichts. Denn daraus wird auch niemand gerecht. Keiner wird durch seine Abstammung gerecht, keiner wird durch seine Leistung gerecht und keiner wird auch, das sagt auch Johannes am Anfang seines Evangeliums, durch die Leistung eines anderen gerecht. Also, dass du hier zur Bibelgemeinde Nordrhön gehörst, hilft dir auch nichts. Alle sind Sünder und egal, wo du herkommst, egal, was du für eine Abstammung hast, egal, was du leistest, was du tust oder was andere vielleicht an dir vollbracht haben, es hilft nichts. Alle sind abgewichen. Keiner ist verständig, Kapitel 3 dann, der erste Teil vom Kapitel 3, keiner ist da, der Gott sucht. Du suchst Gott gar nicht. Du darfst ehrlich sein. Ja, Gott hat dich gesucht und hat dich gefunden, aber du suchst Gott nicht. Alle sind abgewichen, alle sind untauglich geworden, keiner tut das Gute, kein einziger. Und dann, und schlag mal bitte zwei Seiten vor, in Kapitel 3, Vers 20, kommt Paulus zu der Zusammenfassung der ersten 2,5 Kapitel, darum, aus Gesetzeswerken, also aus eigener Anstrengung, wird kein Fleisch gerecht. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde. Und dann Vers 21, und jetzt ist ein echter Bruch. Die ersten 2,5 Kapitel waren eine logische Herangehensweise. Alle sind unter der Sünde. Ob du Heide bist, ja, also nicht Jude, oder ob du Jude bist, alle haben nicht das, was sie brauchen, um wirklich einen gnädigen Gott vor sich zu haben. Keiner. Seid alle eingeschlossen. Und dann sagt er im Vers 21 von Kapitel 3, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben, es ist kein Unterschied, ob Jude oder Nicht-Jude. Denn sie haben alle gesündigt und erlangen alle nicht die Herrlichkeit, die sie eigentlich bei Gott haben sollten und werden umsonst, also ohne eigene Leistung, ohne eigene Anstrengung, gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Es gibt keinen Weg, durch eigene Leistung, durch eigene Anstrengung, sich durch eigene Werke, sich einen gnädigen Gott zu schaffen. Und so beginnt Paulus, wie gesagt, diesen neuen Gedankenabschnitt im Römerbrief ab Kapitel 3, Vers 21. Nur der Mensch, der glaubt, dass Gott ihm seine Gottesgerechtigkeit schenkt, weil Jesus Christus für unsere ganze Lebensschuld gesühnt hat, nur dieser Mensch kann vor Gott wirklich gerechtfertigt werden. Das ist das zentrale Argument von Paulus in seiner Beweisführung, dass sich vor Gott kein einziger als gerecht erweisen kann, weil wir von Geburt an schon Sünder sind. Also der Position nach klappt es schon gar nicht. Ja, ich werde nicht Sünder dadurch, dass ich sündige, sondern weil ich als Sünder geboren werde. Schon in der Gottesferne, in der Feindschaft gegen Gott, da ist schon vom Stand nach gar keine Hoffnung. Und die Werke, die dann danach folgen, die haben nicht die Kraft, um mich mit einem heiligen Gott tatsächlich zu versöhnen. Dem dagegen, jetzt geht mal weiter, ich muss euch halt im Schnelldurchlauf durch diese ersten Kapitel führen. Kapitel 4, Vers 5, schlagt mal auf, also eine Seite weiter. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt. Also die Werke werden im Gegensatz zum Glauben aufgestellt oder der Glaube im Gegensatz zu den Werken. Dem dagegen, der nicht auf seine Werke vertraut, sondern der einfach glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das ist heute Morgen das Schlüsselwort für die Predigt. Zurechnung. Rechtfertigung wird zugerechnet. Und ich glaube, und das war der Grund, warum ich diesen Text und diese Predigt gewählt habe, ich glaube, dass auch unter uns genügend leider da sind, die nicht verstehen, was da passiert ist in der Wiedergeburt, dass Gott uns seine Gerechtigkeit zugerechnet hat. Die Rechtfertigung geschieht allein aus Glauben. Das wird in den ersten Kapiteln klar. Und damit schaltet Gott jede Schwachstelle sozusagen aus. Ich bin schwach. Ja, wenn es um mich ginge, dem Stand nach und auch meiner Leistung nach, dann schaffe ich das niemals, mir einen gnädigen Gott durch meine Gerechtigkeit zu schaffen. Aber Gott schaltet jede Schwachstelle aus, indem er uns, ihr müsst euch an diesen Begriff schon mal gewöhnen, weil der wird x-mal in dieser Predigt kommen, indem er uns Gerechtigkeit, also einen rechten Stand, einfach zurechnet. Es geht um Zurechnung, nicht um Werk, nicht um mein Werk, sondern um sein Werk, allein aus Glauben. Ich muss halt vieles erklären. Ich will kurz auch darauf eingehen, dass es allein aus Glauben geschieht. Das einzige, Glaube wird bei Paulus hier im Römerbrief als Gegensatz erklärt zum Werken, zum Leisten, zum Arbeiten. Ja? Der Glaube ist sozusagen ein Unwerk. Versteht ihr? Jede eigene Anstrengung ist das Gegenteil hier in der Argumentation von Glauben. Später macht er das nochmal dann in Römer 10. Wer in seinem Herzen glaubt und seinem Mund bekennt, das ist keine mystische Formel, sondern da will er auch nur wieder betonen, hey, was muss man leisten, um im Herzen zu glauben? Was muss man leisten, um diesen Glauben dann mit dem Mund einfach nur zu bezeugen? Glaube ist das Gegenteil von Leistung. Versteht ihr? Und das ist uns als Menschen sehr, sehr fremd, weil ich bin sicher, du bist genauso wie ich, du bist von Natur aus ein Feind der Gnade. Du willst dir nichts schenken lassen. Du willst dir was verdienen. Das geht schon von klein aus los. Ich will es selber machen. Nee? Also die so in dem Alter Kinder haben, die wissen genau, von was ich spreche. Ja, die wollen sich nichts schenken lassen. Die wollen Leistung bringen. Wir sind alle von Natur aus Feinde der Gnade. Und deswegen fällt es uns so schwer, einfach diese Rolle des Beschenkten annehmen, der aufgrund des Glaubens beschenkt wird. Wir haben die frohe Botschaft alle verstanden. Wir haben das Evangelium verstanden, die hier sitzen. Versteht, dieser Brief, der Römerbrief, ist nicht an Ungläubige geschrieben. Es gibt überhaupt keinen Brief im Neuen Testament, der an Ungläubige geschrieben ist. Entweder an gläubige Gemeinden oder an gläubige Pastoren. Aber ansonsten, die ganzen Briefe sind, alle Briefe sind an Gläubige geschrieben. Auch diese Kathedrale des Evangeliums ist an Gläubige geschrieben. Also offensichtlich haben Gläubige ein großes Bedürfnis in Paulus' Augen und damit in Gottes Augen, das Evangelium in der Tiefe zu verstehen, was da wirklich passiert ist. Sonst wird deine Seele, wenn du dich heute Morgen angesprochen fühlst, die wird nie zur Ruhe kommen. Gott gibt dir heute Nachhilfeunterricht, dem Gläubigen im Evangelium. Wir haben also das Evangelium mal verstanden, Gott liebt diese Welt, deswegen schickt er seinen menschgewordenen Sohn in diese Welt, lässt ihn ans Kreuz nageln. Christus macht es freiwillig, um die ganze Schuld, auch deine Schuld, zu tragen. Das haben wir verstanden. Das haben wir auch im Glauben angenommen. Aber wie reagiert jetzt Gott seinerseits auf diesen Glauben, den wir zeigen durften? Wie reagiert er auf unseren Glauben im Evangelium? Ja, unsere Sünde durch das stellvertretende Opfer am Kreuz von Golgatha ist gesühnt worden. Aber was macht jetzt Gott mit der Schuld unserer Sünde? Ich gehe mal, weil Paulus kommt da gar nicht los von dieser Argumentation, vom ersten Kapitel bis, ich sag mal frech, bis zum 11. Kapitel, aber auf jeden Fall mindestens bis zum 8. Ja, 19, 11 wird als Einschub bezeichnet, was ist jetzt mit dem Volk Israel? Ja, da redet er viel über das Volk Israel. Aber wenigstens die ersten 8 Kapitel, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Das ist eine Argumentationskette. Deswegen dürfen wir auch in Kapitel 8 reinschauen. Lass mal den Finger bitte in 4, 5 und schlag Kapitel 8, Vers 30 auf. Da bringt er nochmal diese Kette, was Gott mit uns macht, in Römer 8, Vers 30. Da schreibt er, die Gott vorherbestimmt hat im Evangelium, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat im Evangelium, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Also die Schrift lässt keinen Zweifel daran, auf unseren Glauben folgt eine Rechtfertigung. Gott rechtfertigt uns. Keine Angst, wenn du immer noch große Fragezeichen hast, von was redet der da vorne, was bedeutet das, welche Gerechtigkeit ist das, was heißt das Rechtfertigung? Das ist das Thema unserer Predigt, da werden wir die nächsten Minuten drauf verwenden. Aber klar ist schon mal, er rechtfertigt den, der des Glaubens ist an Jesus Christus, Römer 3, Vers 26. Zwei Verse, also geht wieder zurück, ihr müsst es jetzt einfach mal ertragen, dass wir ein bisschen hin und her springen im Römerbrief. Ja, und zwar ohne Gesetzeswerke, Römer 3, Vers 28. Denn wir urteilen, Römer 3, Vers 28, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird. Ohne Gesetzeswerke, ohne eigene Anstrengung. Oder auch in unserem Vers heute Morgen, geht mal einen Schritt weiter, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt, wieder dieses Wort, gerechtfertigt worden sind, wie? Aus Glauben. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so heißt es auch im Galaterbrief, ihr müsst ihn jetzt nicht aufschlagen, aber ich lese euch Galater 2, Vers 16. Da überschlägt sich Paulus nochmal in diesem, wir werden allein aus Glauben gerecht. Galater 2, Vers 16. Da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben auch wir, damit meint er uns die Juden, an Christus Jesus geglaubt. Damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Weil wir alle, nicht Juden wie Juden, Sünder sind und damit völlig unfähig sind, uns Gunst bei Gott zu verdienen, gibt es nur eine einzige Möglichkeit, vor Gott für gerecht erklärt zu werden, und das ist allein aus Glauben, durch dieses Unwerk des Glaubens. Völlig ohne unsere Werke. Ich weiß natürlich, dass nicht jeder Glaube rettet, sondern nur ein Glaube, der sich wirklich auf Gott verlässt, das ist das Thema im Jakobusbrief, ist rettender Glaube. Ja, ich muss auf ihn vertrauen, das ist ganz klar. Aber das ist nicht das Thema hier von Paulus. Paulus will zeigen, Glaube ist buchstäblich das Gegenteil von Werke. Ich kapituliere, ich muss wirklich zum Ende kommen und muss sagen, ich habe es nicht, was es braucht, um mir wirklich einen gnädigen Gott zu stimmen. Ich muss einfach auf diese Gnade hoffen, die Gott mir darreicht, und muss das im Glauben annehmen. Denkt an den Zöllner, der im Tempel steht, ja, in Lukas 18. Und er steht da,
schlägt sich an die Brust und sagt, wehe mir, ja, ich bin Sünder. Ja. Er kann noch nicht mal die Augen zum Himmel heben und kann einfach nur sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Weil was war er denn? Er hat mit der Besatzungsmacht seines Volkes, mit den Römern, paktiert und mit deren Autorität sein eigenes Volk ausgenommen. Ihm war klar, ja, er kann auf Werke nicht vertrauen. Und dann schaut er noch nicht mal nach oben und sagt, sei mir Sünder gnädig. Und was folgt? Was sind die Worte des Herrn Jesus? Ich, und das sagt der Herr Jesus, nicht Paulus und nicht der Mike, der Herr Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Alle sind Sünder, es geschieht nie, nur durch Glauben, aber wenn tatsächlich Glauben, also dieses Werfen auf Christus und dieses Aufhören des Glaubens an die eigene Kraft, weißt du, was du dann bist? Dann bist du gerecht. Dann bist du gerechtfertigt. Das ist das Einzige, dieses Unwerk des Glaubens, so darf ich das mal nennen, ist das Einzige, was du tun kannst. Wie kann man jetzt also das ist dann passiert, Gott hat mich gerechtfertigt, allein aus Glauben. Das ist die nächste Frage, wie kann man jetzt Rechtfertigung definieren? Und ich gebe euch eine Definition, ja. Ihr könnt die gerne auch nochmal nachlesen, wenn ihr euch das Skript holt. Die Definition kommt von Wayne Grudem, sinngemäß. Rechtfertigung ist ein augenblicklicher, rechtlicher Akt Gottes, in dem er uns vor ihm für gerecht erklärt. Da er unsere Sünden als vergeben und uns Christi Gerechtigkeit als uns gehörend betrachtet. Ja, um das zu verstehen, ja, muss uns klar sein, dass Gott uns nicht durch die Rechtfertigung gerecht macht. Ich will jetzt versuchen, das zu erklären. Gott macht uns nicht gerecht. Das ist nicht Rechtfertigung. Sondern, also in dem Sinne, dass ich jetzt moralisch gerecht werde, dass ich im Inneren nur noch gerechte Gedanken denken kann. Ja, dass ich nur noch das Gute anstrebe. Das ist nicht Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet, er erklärt mich gerecht, unabhängig davon, wie es in meinem Herzen weiter aussieht. Schlag mal Römer 4 auf, wieder ein Kapitel zurück. Wer dagegen, Römer 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Als Gerechtigkeit angerechnet. Wie kann man das verstehen? Also er macht mich nicht gerecht. Es ist wirklich ein juristischer Ausdruck, der hier in der Bibel benutzt wird. Und deswegen nehmen wir dieses Bild. Stellt euch vor, es ist ein Prozess und am Ende spricht der Richter von diesem Prozess dich als Angeklagte oder als Angeklagten frei. Ändert dieser Freispruch irgendwas an deinem Herzen? Ändert dieser Freispruch irgendwas an deiner Moral, an deiner eigenen Gerechtigkeit? Überhaupt nichts. Das kann ein Richter gar nicht. Ein Richter kann dein Herz nicht verändern. Du wirst deswegen nicht gerechter, sondern der Richter fällt einfach dieses Urteil, du gehst als gerecht aus, du gehst frei aus. Und genau dieses Urteil hat Gott über dich im Moment der Wiedergeburt durch den Herrn Jesus Christus gesprochen. Römer 4, nochmal Vers 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, also auch wie der König David nicht auf seine Werke vertraut hat, ich nehme gleich dieses Beispiel, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Seht ihr, wie wichtig dieses Wort ist? Gerecht, du wirst nicht gerecht gemacht. Gerechtigkeit wird dir zugerechnet. Zurechnung ist das Schlüsselwort heute Morgen. Wie auch Vers 6 in Römer 4, der David, die ja in den Seligpreisungen des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke, lest nochmal das Wort, zurechnet. Gerechtigkeit wird dir zugerechnet. Doppelpunkt, da sagt David, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Wer war denn David? David war ein Lügner. David war ein Ehebrecher. David war höchstwahrscheinlich ein Vergewaltiger. Und David war ein Mörder. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie kann das sein? Nicht, weil David selbst so gerecht war. Er war ein Lügner, er hat getäuscht, er hat Ehe gebrochen, er hat wahrscheinlich Bathseba vergewaltigt und hat gemordet, um seine Sünde zu vertuschen. Deswegen war David nicht gerecht, wegen seiner eigenen Moral. Glückselig der Mensch, sagt David, dem Gott die Sünde nicht zurechnet. Er rechnet ihm die Sünde nicht zu, sondern er rechnet die Sünde seinem Sohn zu. Und dem David rechnet er die Gerechtigkeit seines Sohnes zu. Ihr Lieben, das ist in der Wiedergeburt tatsächlich passiert. In der Schrift lesen wir dreimal von diesem Zurechnen. Das erste Mal, in Adam wird uns Adams Sünde zugerechnet. Römer 5. Ja, Adam hat gesündigt und in Adam haben alle gesündigt. Deswegen bist du, Frauen nehme ich nicht als Beispiel, nur Männer, Simon, als Sünder schon in diese Welt geboren worden. Du bist schon in Adam, bist du schon, die Sünde Adams ist schon dir zugerechnet worden. Du bist Sünder, durch und durch, da konntest du nicht entfliehen. Das ist die erste Zurechnung. Aber du, Simon, das weiß ich, hast Christus kennengelernt. Hast verstanden, dass der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, um sein Leben am Kreuz von Golgatha hinzugeben. Und da sagt Paulus im Korintherbrief, 2. Korinther 5, da hat Gott buchstäblich Christus zur Sünde gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Ich nicht. Und du auch nicht. Aber es ist Wahrheit. Das ist die zweite Zurechnung. Deine ganze Lebensschuld, obwohl du nicht gerechter bist, auch heute nicht, wo du da sitzt mit deinem weißen Hemd. Deine ganze Lebensschuld hat Gott in einem Paket genommen und hat sie auf seinen Sohn am Kreuz von Golgatha gelegt. Das ist die zweite Zurechnung in der Schrift. Aber die dritte Zurechnung, und das ist die Zurechnung, ich will ja keinen ansprechen, Christian, aber das ist die Zurechnung, die wir unbedingt verstehen müssen als drittes. Nicht nur ist unsere Schuld auf Christus gerechnet worden, und zwar die ganze Lebensschuld, sondern die Gerechtigkeit Jesu Christi wird mir jetzt zugerechnet. Das ist die dritte Zurechnung. Und das ist die Zurechnung, über die sich Paulus so im Kapitel 3, ab Vers 21 bis Kapitel 4, Ende, müht. Es ist die Gerechtigkeit, das ist nicht irgendeine Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die uns zugerechnet wird. Ja, und so haben wir jetzt seine Gerechtigkeit. Das ist nicht irgendeine Gerechtigkeit, das ist seine Gerechtigkeit, die uns jetzt zugerechnet worden ist. Genau, das fehlt mir. Römer 1, Vers 16 und 17. Ich jage euch ein bisschen durch den Römerbrief, aber glaubt mir, es ist immer die gleiche Argumentation. Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Dynamis, Gottes Dynamit, Gottes Kraft, jedem Glaubenden zum Heil, sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit, nicht meine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder bitte wieder drei Seiten weiter, Römer 3, Vers 21, Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit, nicht irgendeine, Gottes Gerechtigkeit, geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Es ist nicht, also drei Zurechnungen. In Adam wurde mir die Sünde zugerechnet. Ich bin als Sünder schon geboren worden. Aber in Christus, und das ist in der Wiedergeburt passiert, ist meine ganze Lebensschuld Christus zugerechnet worden. Und drittens, nicht irgendeine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Also es gibt nichts Höheres, versteht ihr? Es geht nicht besser. Und es muss so sein, weil Gott ist unendlich heilig. Das Thema haben wir schon oft bemüht. Es muss Gottes Gerechtigkeit sein, die uns zugerechnet wurde, wenn wir wirklich mit Gott versöhnt sein wollen. Weniger reicht nicht aus. Das heißt, du, Simon, ja, Ewald, Christian, Mike, wir haben jetzt die Gerechtigkeit Jesu Christi zugerechnet bekommen. Nicht irgendeine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes. Das hat Paulus im ersten Korintherbrief schon klar gemacht. Christus ist uns was geworden, von Gott gemacht? Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und Paulus sagt auch in Philipper 3, er will nicht seine eigene Gerechtigkeit aufrichten, die aus dem Gesetz kommt und die taugt nichts, sondern er freut sich über die Gerechtigkeit, die er aus Glauben an Christus hat, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und von dieser Gottesgerechtigkeit redet Paulus auch hier in Römer 3, Vers 21 folgende. Ihr Lieben, das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht irgendeine Gerechtigkeit, die wir bekommen haben, es ist die Gerechtigkeit Gottes selbst. Bist du moralisch deswegen innerlich irgendwie besser geworden? Nee, das nennt man Heiligung. Aber wir sind heute Morgen nicht bei der Heiligung, wir sind bei der Rechtfertigung. Und die Rechtfertigung, ihr Lieben, ist der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums, das sind meine Worte, das hat Calvin gesagt. Und ohne Rechtfertigung keine Heiligung. Wenn du Rechtfertigung nicht verstehst, hast du keine Kraft für die Heiligung, sondern dann wachst du jeden Morgen wieder auf und denkst, oh, wie schaffe ich mir einen gnädigen Gott? Wie bleibe ich in dieser Gunst Gottes, die ich ja im Evangelium irgendwie bekommen habe? Wenn du Rechtfertigung nicht verstehst, wird deine Seele nie zur Ruhe kommen, ja, von den eigenen Werken, Hebräer 4, aber du wirst auch keine Kraft haben für die Heiligung, weil das ist der Ansporn für die Heiligung. Ich bin schon gerecht. Ich schaffe mir das nicht durch meine eigene Anstrengung. Ich bin es schon in Christus, weil ich Christi Gerechtigkeit zugerechnet bekommen habe. Ihr Lieben, das ist so groß. Ja, als Martin Luther das begriffen hat, da war das erstens sein persönliches Bekehrungserlebnis. Da war er schon Doktor, vielleicht sogar schon Professor der Theologie. Also, ja, ich sage euch, es gibt auch Menschen, die denken von sich selbst, sie seien Christen, aber sind es gar nicht. Der ist in dem Moment erst überhaupt zum Glauben gekommen. Der sitzt in seiner Stube, da im Turmzimmer in Wittenberg und liest den Römerbrief. Ich nehme euch damit rein und versteht beim Lesen, boah, das ist ja Gottes Gerechtigkeit, die mir zugerechnet wurde, so wie meine Sünde komplett, das ganze Paket auf Christus gelegt wird, so wird die Gerechtigkeit Jesu, dieser doppelte Tausch, auf mich gelegt. Als er das verstanden hat, da hat es gezündet, da ist er zum lebendigen Glauben gekommen und da konnte er nicht mehr von ablassen. Deswegen hat er diese Kraft gehabt und hat gesagt, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Belegt es mir mit dem Wort, dass es anders ist. Aber es ist ein himmelschreiendes Unrecht, dass diese Zurechnung in der Kirche damals und in der Kirche heute ganz genauso, falsch gelehrt wird. Das ist ein Verdienst, noch heute. Da ist es die Gerechtigkeit Gottes gemeinsam mit deinen eigenen Werken, die dich irgendwie vor Gott rechtfertigen soll. Und das ist ein Unrecht. Es ist nämlich Gottes Gerechtigkeit, die dir einfach zugerechnet wird. Das hat so ein Feuer gegeben und das ist nicht da erst entstanden. Das brennt schon seit Golgatha. Aber der hat das wiederentdeckt, dass es tatsächlich zum Dreh- und Angelpunkt der gesamten Reformation geworden ist. Luther schreibt, ich verlangte sehr danach, den Brief des Paulus an die Römer zu verstehen. Und nichts außer diesem einen Ausdruck stand dem im Wege, Doppelpunkt, die Gerechtigkeit Gottes. Denn ich hielt diese immer für die Gerechtigkeit, durch die Gott gerecht ist und in der er sich in seinem Gericht über die Sünder als gerecht erweist. Also er dachte immer, ja, Gott ist gerecht, dass er Sünder verdammt. Nacht und Tag sinnte ich über diesen Ausdruck, bis ich die Wahrheit erfassen durfte. Die Gerechtigkeit Gottes ist die Gerechtigkeit, durch die uns Gott aus lauter Gnade und Barmherzigkeit auf unseren Glauben hin gerecht spricht. Also die Gerechtigkeit zurechnet. Durch diese Erkenntnis fühlte ich mich wie neu geboren, als ob ich durch offene Türen geradewegs ins Paradies gegangen sei. Die ganze Heilige Schrift bekam für mich eine neue Bedeutung, wo für mich zuvor immer die Gerechtigkeit Gottes geradezu mich das mit Hass erfüllte, wurde nun diese Wahrheit unaussprechlich kostbar und erfüllte mich mit lauter Liebe. Dieser Abschnitt des Paulus wurde für mich buchstäblich zum Himmelstor. Wir sind gerechtfertigt worden. Und dann verstehen wir jetzt hoffentlich den Predigttext, dass Gott uns die Gerechtigkeit Jesu Christi zugerechnet hat. Und jetzt lesen wir nochmal, und eigentlich könnte ich und muss ich jetzt aufhören, jetzt verstehen wir auch Römer 5. Das ist ein Siegesschrei. Dann ist der Text eigentlich selbsterklärend. Lest jetzt nochmal und bitte malt diese Worte in eurem Herzen. Kostet diese Worte, was Paulus jetzt sagt. Jetzt kommt nämlich die Schlussfolgerung. Er sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind, nicht aus deiner Anstrengung. Das wird nie reichen, Anne. Nie. Jetzt habe ich doch mal eine Frau angesprochen. Ja, das wird nie reichen. Da du gerechtfertigt worden bist, gerecht gesprochen worden bist, allein aus Glauben. Weißt du, was die Folge jetzt ist? Deswegen hast du jetzt Frieden. Nicht mit deinem Mann und nicht mit deinen Geschwistern. Du hast Frieden mit dem lebendigen, heiligen Gott. Jetzt. Und das ist ein Brief an Gläubige. Das ist nicht das Evangelium für die Ungläubigen. Das heute Morgen ist das Evangelium für die Gläubigen. Da wir nun, das ist die Begründung, da wir nun gerecht gesprochen wurden, allein aus Glauben, und wir Gottes Gerechtigkeit haben, deswegen hast du jetzt Frieden. Du hast diese Gunst Gottes. Du armselige Kreatur, die du immer noch nach deiner Wiedergeburt um die Gunst Gottes buhlst. Du hast Frieden mit Gott. Und falls es irgendeinen Zweifel gibt, Paulus ist so wunderbar logisch, ja, und manche Prediger lieben logische Schreiber, ja, weil der so wunderbar logisch ist, haut er jetzt den Nagel so richtig rein, bis nichts mehr übrig bleibt im zweiten Vers. Durch den wir, also Jesus Christus, durch Jesus Christus haben wir im Glauben auch Zugang erhalten zu dieser Gnade. Welche Gnade? Die Gerechtigkeit Gottes, die uns Frieden schenkt. Die Gunst Gottes. Und diesen Frieden, diesen Zugang zu diesem Frieden, den haben wir. Vergangenheitsform. Den bekommen wir nicht noch, wenn du auch schön brav bist und jeden Morgen deine Bibel liest, wenn du nicht zum 365. Mal in die gleiche Sünde tappst. Nein, diesen Frieden, den haben wir. Wir haben Zugang zu diesem Frieden. Und falls du es nicht verstanden hast, in diesem Frieden, in dieser Gerechtigkeit, die Gott uns zugerechnet hat, in dem stehen wir jetzt. Und wenn du es immer noch nicht verstanden hast, diesem Frieden, dieser Gerechtigkeit, diesem Stand rühmen wir uns jetzt auch. Aufgrund der Herrlichkeit Gottes, weil Gott einfach so gnädig und so treu ist. Ja, Gott kannst du nicht verändern. Da ist kein Wechsel noch Schatten des Lichts. Wenn Gott das sagt, dann ist das so. Er hat dich gerechtfertigt, du bist jetzt gerecht und du wirst in alle Ewigkeit die Gerechtigkeit Jesu Christi tragen. Und wenn du eines Tages vor Gott erscheinst, weißt du, über was du dich freuen wirst? Über die Gerechtigkeit Jesu Christi. Das ist dein Siegeskranz. Das ist dein Ehrenkleid. Das ist dir schon überkleidet worden. Dein Schmutz ist leider noch drunter. das wird dann mit dem leiblichen Tod dann auch endlich zu Ende sein, die Gegenwart der Sünde. Ja, das Fleisch ist immer noch in mir. Das trachtet immer noch, Daniel, danach gesehen zu werden, anerkannt zu werden. Ich weiß auch nicht, warum ich dich heute Morgen ausgesucht habe. Aber wir zwei sind alle im gleichen Boot. Ja, ich bin auch nicht frei davon. Ja, glaub mir, wenn ich auf die Kanzel gehe, dann schwingt auch noch immer noch diese Frage mit, was werden die wohl nachher denken? Aber das ist wurscht egal. Weißt du, was wirklich zählt? Was der lebendige Gott von mir denkt. Und der hat mir die Gerechtigkeit Jesu Christi am Tag meiner Wiedergeburt zugerechnet. Und das ist das Ehrenkleid, über das ich mich wirklich brüsten sollte. Das ist in der Vergangenheit geschehen. In diesem Kleid stehe ich heute und habe deswegen die Gunst Gottes. Wenn du wüsstest, was alles noch in meinem Herzen ist, dann würdest du nicht mehr sagen, was für ein Ehrenmann. Ja, aber der wird geehrt, allein aus Gnade durch Glauben in Jesus Christus. Und eines, das ist ein heißer Stuhl heute Morgen, gell? Ja, und eines Tages wirst du auch so vor Gott stehen. Du wirst einfach nur sagen, Herr Jesus Christus, danke, dass ich jetzt nicht mit leeren Händen hier stehen muss, sondern dass es dein Kleid ist, was mich jetzt hier würdig macht, im Angesicht des lebendigen Gottes zu stehen. Und dieses Kleid, mein lieber Bruder, macht dich heute schon durch und durch würdig. Du hast das Wohlgefallen, du hast die Gunst Gottes. Wegen dir, wegen deinem Verhältnis zu deinen Mitmenschen, wegen was du gedacht hast und gesagt hast und getan hast, niemals. Durch das, was Jesus Christus dir zugerechnet hat, geschenkt hat. Nicht irgendeine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Jesu Christi. So, dazwischen ist noch ein bisschen was, aber da springen wir jetzt einfach drüber. Ich denke, ihr habt es verstanden. Ich will euch zum Schluss einfach noch ermutigen mit diesem Vers, den wir gleich zu Anfang gelesen haben. Die Zusammenfassung dieser ganzen Argumentation ist Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich, sagt Paulus, des Evangeliums nicht. Er schämt sich des Evangeliums nicht. Warum? Die Begründung. Denn ist doch immer eine Begründung, oder? Denn Gottes Gerechtigkeit, nicht deine, Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium geoffenbart. Wahnsinn, Wahnsinn, unfassbar. Und da sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Man könnte sagen, ja gut, er schämt sich nicht, weil die Verkündigung des Evangeliums ist schon was Schamhaftes. Und jetzt nochmal an alle, die ihr da draußen zuhört, ja, und ihr noch nicht gläubig seid. Vielleicht seid ihr eher so ein bisschen jüdisch geprägt, oder ich kann es noch deutlicher sagen, vielleicht seid ihr ein bisschen katholisch geprägt. Einfach schenken lassen, das ist ein Ärgernis. Ich will mir nichts schenken lassen. Ich will mir noch was verdienen. Ich will noch was leisten für mein Heil. Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn darin wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart. Auch für alle, die dieses Leistungsdenken haben. Aber es gibt auch andere Toren da draußen, die sagen, das Evangelium ist eine Torheit. Wie kann man sowas glauben? Gott hat einen Sohn und Gott kommt in diese Welt und stirbt am Kreuz von Golgatha. Wie kann man sowas glauben? Das ist eine Torheit. Die gibt es auch, diese aufgeklärten, rechthaberischen Menschen, oder? Das sind die zwei Kategorien, glaube ich, in denen man sie alle einteilen kann. Die Selbstgerechten, die selbst sich ihr Heil verdienen wollen und die das Ganze für einen Blödsinn halten, die sagen, Gott ist tot, Gott hat es nie gegeben, ich bin ein Kind der Evolution, damit ich nie Rechenschaft ablegen muss. Das ist alles Torheit, was ihr Christen da erzählt. Deswegen, unter anderem, sagt Paulus, ich schäme mich nicht, weil es gibt keinen anderen Weg. Ich schäme mich nicht vor Juden, ja, vor den Selbstgerechten, und ich schäme mich nicht vor den Griechen, vor diesen Toren, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Aber ihr Lieben, und das ist mir erst beim Studium aufgefallen, ich glaube, und damit schließe ich wirklich, es hat auch einen persönlichen Grund, warum Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Er sagt nicht, wir Christen schämen uns nicht. Er sagt, ich schäme mich nicht. Wer war denn Paulus? Ihr Lieben, ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres als das, was Paulus getan hat. Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Paulus hat Christen getötet. Paulus hat den Augapfel Jesu Christi angetastet. Das ist die Gemeinde Jesu. Er hat Hand angelegt an das Eigentum Jesu Christi. Und dieser Paulus, der war nicht nur diesen Angriffen der Juden ausgesetzt, der Orthodoxen, Was? Allein aus Gnade, nur durch Glauben? Das kann nicht sein. Der war nicht nur der Schmach und dem Spott der Griechen ausgesetzt. Du glaubst an den Schöpfer, du glaubst an den Gott, der Mensch geworden ist, um für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha zu sterben, wie lachhaft. Wisst ihr, was Paulus noch ausgesetzt war? Den Angriffen derer von Christen vielleicht sogar, die sagen, du willst auch dabei sein. Du hast Hand an die Gemeinde gelegt. Du hast Christen ums Leben gebracht. Und wisst ihr, was Paulus sagen kann? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbar und dir und mir zugerechnet. Ich muss schließen, nochmal mit unserem Predigttext. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus Christus haben wir im Glauben auch Zugang erhalten. Wir bekommen den nicht, wir haben diesen Zugang erhalten zu dieser Gnade der Rechtfertigung und des Friedens. Und in dieser Gnade und dieser Rechtfertigung und diesem Frieden stehen wir jetzt auch. Und dieser Gnade und dieser Gerechtigkeit und diesem Friedens rühmen wir uns auch bis in alle Ewigkeit aufgrund der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und für das Evangelium danken. Vater im Himmel, wir danken dir für die Zusagen in deinem Wort. Wir danken dir, dass alle Schrift von Gott gehaucht ist. Dass nicht wir das sagen mit unserer Autorität, sondern dass du das sagst. Du rechtfertigst Sünder durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus, indem du uns deine Gerechtigkeit zugerechnet hast im Evangelium, im Moment der Wiedergeburt. Und Herr, vergib mir und vergib uns unsere Schuld, wo wir oft doch so kleingläubig sind und uns so oft auf den Blick vielleicht auch vom Widersacher auf uns lenken lassen. Wer bin ich schon? Herr, ich danke dir, dass ich eines Tages vor dir stehen darf und das nicht aus mir und auch nicht aus dem Leben, was ich gelebt habe, auch nicht nach der Wiedergeburt, nicht aus meiner Gerechtigkeit, sondern aus deiner Gerechtigkeit, Vater, die du mir in deinem Sohn Jesus Christus und jedem von uns hier im Saal, der dieses Opfer angenommen hat, zugerechnet hast. Wir danken dir für die Rechtfertigung, für deine Gerechtigkeit im Evangelium. Und wir bitten dich auch herzlich, dass du uns hilfst, dieses Evangelium tiefer, besser zu studieren und zu verstehen. Paulus hat sich wirklich gemüht, hat so viele Kapitel an Gläubige geschrieben, dass sie das Evangelium besser verstehen, und hilf auch uns als Gemeinde, damit wir Kraft haben. Kraft haben in der Nachfolge, Freude haben in der Nachfolge, dass wir auch Kraft haben zur Evangelisation, dass wir anderen davon weitersagen. Es gibt Frieden mit dem lebendigen Gott. Und dass wir auch Kraft haben zur Heiligung. Nicht, weil wir uns noch das Heil verdienen wollen, sondern weil wir heil sind in dir, Herr Jesus Christus. Und Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir jetzt stehen und in der wir uns auch in alle Ewigkeit rühmen werden. Dir zur Ehre, Herr. Amen.